Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich. Heute geht es hier um Religionen und Sucht. Wer gegen eine Abhängigkeit kämpft, der greift wahrscheinlich zu jedem Mittel, das hilft. Und das kann eben auch buddhistisch geprägte Meditation sein.
Du lernst einfach das, was man durch Meditation lernt, also Geduld, Impulsdistanz, wirklich hinschauen, aushalten, fokussieren, Konzentration und so weiter. Diese ganzen Sachen, und die sind alle hochgradig nützlich, wenn man sich mit seiner Sucht anlegen will.
Ist Religion eine hilfreiche Ressource in der Auseinandersetzung mit Abhängigkeit und Sucht, oder ersetzt man damit einfach eine Abhängigkeit mit der anderen? Da schauen wir in dieser Stunde genauer hin. Und zwar auf die Nation of Islam in den USA, die gegen Rassismus kämpfen, aber auch gegen Drogen. Wir besuchen buddhistische Therapiegruppen und reden über christliche Entzugskonzepte. Und wir fragen danach, wie es eigentlich die Religionen mit dem Alkohol halten. Ist Religion, ist praktizierter Glaube eine Hilfe im Kampf gegen Sucht oder eher ein Hindernis? Darum geht es jetzt in Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen dafür zuerst in die USA, auf die Nation of Islam. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung ist in Deutschland, wenn überhaupt, am ehesten als politische Gruppierung ein Begriff. Vor allem durch ihre berühmtesten Vertreter, den radikalen schwarzen Bürgerrechtler Malcolm X und den Box-Champion Muhammad Ali. Aber die Nation of Islam kämpfte in den USA auch gegen Drogen und Sucht, notgedrungen. Julia Lai über eine Bewegung, die so ambivalent wie faszinierend ist.
Rampant drug problem in one area of Washington, D.C. prompted residents there yesterday to bypass the police.
April 1988. Eine ungewöhnliche Drogenstreife sorgt in Washington, D.C. für Aufsehen. Denn in den Jahren zuvor hatten sich Drogendealer in dem Sozialbau breit gemacht. Crack und Kokain wurden auf offener Straße verkauft, Menschen wurden im Vorbeifahren erschossen. Bis eine Gruppe gut gekleideter junger schwarzer Männer in dem Wohnkomplex eine Drogenstreife einrichtete. Sie hielten Wache, durchsuchten Wohnungen, spürten Dealer auf und übergaben diese der Polizei. Nicht immer ging das nur friedlich zu, aber friedlich war es vorher auch nicht. Binnen weniger Wochen waren die Dealer weg. Anwohner sprachen von einer Erlösung. Die Männer gehörten zum Elitekorps der sogenannten Nation of Islam, einer religiös-politischen Bewegung von schwarzen Nationalisten. Deren erfolgreicher Kampf gegen die Drogenepidemie hatte schon 20 Jahre zuvor Schlagzeilen gemacht. Allerdings nicht mit Drogenstreifen, sondern mit einem Entzugsprogramm.
Es war tatsächlich sehr erfolgreich und wurde viele, viele Male dafür ausgezeichnet, das erfolgreichste Drogenentzugsprogramm in den Vereinigten Staaten im schwarzen Amerika zu betreiben. Und das tun sie noch immer.
Sagt Matthias Gardell, ein schwedischer Religionshistoriker, der über die Nation of Islam geforscht hat. Doch wer ist diese Gruppe von schwarzen Muslimen? Und was machte ihren Kampf gegen Drogen so effektiv? Hierzulande ist die Nation of Islam nur wenigen ein Begriff. Eher noch kennt man zwei ihrer prominentesten Vertreter, den radikalen schwarzen Bürgerrechtler Malcolm X und den Box-Champion Muhammad Ali.
Cassius Clay is a name no more, is that right?
Yes, sir. It's Muhammad Ali. Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high in the Asian African language.
Muhammad Ali begann seine Boxkarriere als Cassius Clay. Malcolm X wurde als Malcolm Little geboren. Wie viele andere Afroamerikaner fanden sie in den 1950er und 60er Jahren der Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zum Islam. Oder besser gesagt, einer gänzlich neuen Spielart des Islams, wie Gardell betont.
Und es gab natürlich große Unterschiede zwischen dem, was die Nation of Islam für den Islam hielt, und dem, was der muslimische Mainstream als Islam betrachtete.
Denn die Gründer der Nation of Islam nahmen zwar gewisse Anleihen beim Islam, Gott wurde etwa als Allah bezeichnet, Alkohol und Schweinefleisch waren verboten, hatten ansonsten aber eine ganz eigene Theologie entwickelt, die sich speziell an Afroamerikaner richtete. Der Gründer der Nation of Islam, Wallace Fard Muhammad, betrachtete sich selbst als Letzten in einer Reihe von sterblichen Göttern. Jeder dieser Götter sei ein schwarzer Mann namens Allah gewesen. Der erste Allah habe die ersten Menschen erschaffen, den arabischsprachigen, dunkelhäutigen Stamm der Shabazz. Dieser erste schwarze Menschenstamm wurde aus seinem sprichwörtlichen Paradies in Mekka vertrieben, als ein verbitterter schwarzer Wissenschaftler namens Jakub aus Rache den weißen Menschen schuf. Von Natur aus bösartig überwarfen die weißen Teufel den Stamm der Shabazz und rissen die Weltherrschaft an sich, so zumindest die Geschichte. Bis heute bezeichnen viele Beobachter die Nation of Islam deshalb als rassistische Organisation, die schwarze Überlegenheit predige. Ganz so einfach sei das aber nicht, sagt Matthias Gardell.
Man kann die Nation of Islam nicht verstehen, ohne die schwarze Erfahrung in Amerika zu verstehen. Das Leben als schwarzer Mensch in Amerika.
Elijah Muhammad, der Nachfolger des Gründers Fard Muhammad, der die Nation of Islam seit den 1930er Jahren leitete, spricht von Versklavung, Ausgrenzung, Vergewaltigungen und Lynchmorden, die sich tief in das schwarze Bewusstsein eingefressen hätten. Viele Afroamerikaner hätten deshalb einen ausgeprägten Selbsthass entwickelt. Den schwarzen Körper zu pflegen, ihn zu reinigen und zu stärken, wurde daher als Akt des Widerstands gesehen, sagt Edward Curtis, Religionswissenschaftler und Experte für die Bewegung. Denn man glaubte,
dass schwarze Körper geschwächt und vergiftet worden waren. Von weißen Ideen, von weißer materieller Kultur, weißem Essen, weißer Kleidung, weißer Musik, weißem Make-up und natürlich von weißen Drogen, zu denen Alkohol und Tabak gehörten.
Welche Anziehungskraft diese Botschaft auf junge, bürgerrechtsbewegte Afroamerikaner hatte, wird besonders deutlich in der Autobiografie von Malcolm X. Er war als junger Mann in Harlem selbst drogenabhängig gewesen und hatte seine Sucht unter anderem mit Raubüberfällen und Rauschgifthandel finanziert. Anfang der 1950er Jahre konvertierte er im Gefängnis zur Nation of Islam, sagte sich von den Drogen los und stieg nach seiner Entlassung innerhalb von nur 2 Jahren zum zweitwichtigsten Mann in der Nation of Islam auf. In seiner Autobiografie schildert Malcolm X das Entzugsprogramm der Organisation.
Der Süchtige wurde erstens dazu gebracht, sich einzugestehen, dass er abhängig war. Dann, zweitens, brachte man ihm bei, warum er Betäubungsmittel benutzte.
Der Junkie wurde über Wochen von muslimischen Entzugshelfern bearbeitet. Die Botschaft, er nehme Drogen, um sich zu betäuben und der Tatsache zu entfliehen, ein schwarzer Mann in einem weißen Amerika zu sein. Wer sich zum Entzug entschloss, dem stand die Nation of Islam bei. Die Brüder und Schwestern wischten dem Junkie im kalten Entzug den Schweiß weg, brachten ihm oder ihr Suppe und sprachen ihm gut zu.
Und dieser schwarze Bruder oder die Schwester, die von einer muslimischen Schwester begleitet wird, wird nur in den seltensten Fällen rückfällig werden. Vielmehr kann der Ex-Abhängige, der nun stolz, sauber und wie ausgewechselt ist, es kaum erwarten, wieder in den Drogendschungel zurückzukehren, in dem er sich selbst gerade noch befand. Diesmal allerdings, um einen alten Kumpel herauszufischen und zu retten.
Einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg des Programms ist laut Malcolm X, dass der Abhängige von Menschen gerettet wurde, die keine Fremden waren. Sie sprachen die Sprache der Straße, waren manchmal nur Wochen zuvor noch selbst abhängig gewesen. Doch noch etwas unterschied das Programm der Organisation von den unzähligen staatlichen und kirchlichen Entzugsangeboten, die es auch noch gab, sagt Edward Curtis.
It correctly identified anti-black racism.
Es identifizierte antischwarzen Rassismus richtigerweise als Wurzel des Missbrauchs von schwarzen Körpern. Und indem das Programm antischwarzen Rassismus direkt ansprach und diese Probleme direkt anging, einschließlich der Formen von Rassismus wie geringem Selbstwertgefühl und Selbsthass, zeigte das Programm den Beteiligten einen Weg heraus aus einem Leben, das schädlich für sie war.
Verlässliche Zahlen, wie erfolgreich dieses Programm war, gibt es nicht. Fest steht allerdings, dass die Organisation auch viele Schattenseiten hatte und bis heute hat. Von Mitgliedern wurde schon zu Malcolm X-Zeiten verlangt, ihr Leben der Organisation zu widmen.
Ich mag das Konzept der Sekte oder eines Kults eigentlich nicht, aber so etwas in der Richtung ist das. Man musste der Nation sein Leben widmen.
Die Nation of Islam war und ist hierarchisch organisiert. Wer ihre strenge Sexualmoral nicht befolgte oder nach dem Entzug rückfällig wurde, der wurde gedemütigt, isoliert oder ausgeschlossen. Allerdings erlebte die Nation of Islam in den 1970er Jahren eine Spaltung. Ein Großteil näherte sich damals dem orthodoxen Islam sunnitischer Prägung an. Ein anderer Teil, rund um den damaligen Sprecher der Bewegung, Louis Farrakhan, gründete die Nation of Islam neu. Farrakhan, der die Nation of Islam nun seit fast 5 Jahrzehnten leitet, fällt immer wieder mit antisemitischen, homophoben und kruden verschwörungstheoretischen Äußerungen auf. Juden und Jüdinnen gibt er beispielsweise nicht nur eine Mitschuld am Holocaust, sondern macht sie auch für 9/11 verantwortlich. Das Southern Poverty Law Center, eine renommierte Bürgerrechtsorganisation, führt die Nation of Islam deshalb als extremistische Gruppe.
There were many Israelis and Zionist Jews in key roles in the 9/11 attacks.
Es sind Positionen wie diese, die die Nation of Islam heute für die allermeisten Afroamerikaner untragbar machen. Inzwischen zählt die radikale Bewegung Schätzungen zufolge nur noch etwa 10 bis 50.000 Mitglieder. Und dennoch reiche die politische Bedeutung der Nation of Islam weit darüber hinaus, findet der Religionswissenschaftler Edward Curtis. Das lasse sich nicht verstehen, wenn man die Gruppe auf ihren Extremismus reduziere, auch wenn es den ohne Frage gäbe.
Kampf für schwarze Selbstbestimmung, Kampf gegen Drogen und die Frage, welche Mittel in diesem Kampf gerechtfertigt sind. Die Wege von Malcolm X und der Nation of Islam trennten sich übrigens 2 Jahre vor seiner Ermordung 1965. Alkohol, Shopping, Porno oder Extremsport, was Süchtige konsumieren, ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Und deshalb ist es natürlich auch vielfältig, was weg von der Abhängigkeit führen kann, auch und besonders in religiöser und spiritueller Hinsicht. Auch von buddhistischer Seite aus gibt es inzwischen Angebote für Abhängige. Milena Reinicke hat sich angeschaut, wie Menschen durch Meditation und die buddhistische Sicht aufs Leiden ihre Sucht zu überwinden lernen.
Sonntag früh in Berlin-Prenzlauer Berg. 8 Leute verschiedensten Alters sitzen auf bequemen Stühlen um einen ovalen Konferenztisch herum und meditieren. Es ist fast still, nur Atmen ist zu hören und ein Krankenwagen, der unten auf der Straße vorbeifährt. Die Tür zur Dachterrasse ist geöffnet, die Luft ist frisch. Ein Hund tapst im Raum umher. Nach einer Weile legt er sich zur Ruhe. Der helle Klang der Meditationszimbeln erklingt. Jetzt beginnt eine Gesprächsrunde. Ein Redekissen wird herumgereicht. Wer es in der Hand hält, ist dran mit Erzählen. Obwohl alle hier sind, weil sie eine Suchterkrankung haben, geht es um alle möglichen Themen. Um Ärger und Wut, Umgang mit Geld, Gier und Geiz, um Akzeptanz, Stress, die Mutter, die gerade zu Besuch ist, zum ersten Mal seit 3 Jahren. Die meisten TeilnehmerInnen sind schon länger abstinent. Doch die Schwierigkeit ist, es auch zu bleiben. Dabei helfen sich die Mitglieder der Gruppe Recovery Dharma gegenseitig mit guter Laune, buddhistischer Lektüre und Meditation.
Was ich an Recovery Dharma tatsächlich sehr mag, ist, dass es den Fokus, wie ich finde, sehr auf so innere Entwicklung, inneren Wachstum setzt.
Erzählt Martha. Sie ist bildende Künstlerin und nimmt seit über 2 Jahren hin und wieder an den Sitzungen der Selbsthilfegruppe teil.
Also klar geht es darum, clean und sauber zu werden, aber ich finde in den Meetings tatsächlich, in erster Linie geht es da um innere Konflikte, innere Zerrissenheiten, Umgang mit Emotionen.
Einer, der in dieser Sitzung bisher vor allem zugehört hat, ist Martin. Er ist 40 Jahre alt und hat die buddhistische Selbsthilfegruppe Recovery Dharma vor 5 Jahren mitgegründet. Heute ist er seit langem mal wieder dabei. Er erzählt, dass es ihm sehr, sehr gut gehe. Seit ziemlich genau 9 Jahren ist er trocken. Er hat wieder einen Job und seit 11 Monaten auch einen Sohn. Einige Gruppenmitglieder wissen das schon und lächeln, andere hören es zum ersten Mal. Es gibt spontanen Applaus. Martin war 16 Jahre lang alkoholabhängig. 2017, als er schon mehrere Jahre trocken war, hat er Recovery Dharma ins Leben gerufen, um Menschen zu helfen, die sich von etablierten Suchthilfeprogrammen nicht angesprochen fühlen, so wie er damals. Die weit verbreiteten, christlich geprägten, anonymen Alkoholiker beispielsweise greifen ihm zu kurz. Die verfolgten nämlich meistens genau ein Ziel, erklärt Martin, und zwar weg von der Substanz. Aber Abstinenz allein breche nicht die mentalen Strukturen hinter der Sucht auf, sagt er. Dadurch könne es zu Suchtverlagerungen kommen und das Problem werde nur scheinbar gelöst.
Kein Mensch spricht bei AA oder NA von Spielsucht und von Pornosucht und von Internet-Addiction. Und du kannst wunderbar bei AA nüchtern sein, in Anführungsstrichen, den ganzen Tag rauchen wie ein Schlot und World of Warcraft spielen und nur Netflix gucken. Und dann bist du aber nach AA-Standard trotzdem total in der Genesung.
Martin kann sich noch gut erinnern, wie es ihm selbst in seinem ersten trockenen Monat ging.
Also ich habe aufgehört zu trinken und habe sofort 3-mal so viel Zigaretten geraucht.
Einen Monat später hat er dann ganz aufgehört, mit allem. Es ging ihm ja schließlich darum, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, erzählt er. Ja, überhaupt wieder eines zu haben. Recovery Dharma ist der deutsche Ableger einer Bewegung aus den USA. Der Sohn des buddhistischen Lehrers Stephen Levine hatte sie unter einem ähnlichen Namen gegründet, nachdem er selbst positive Erfahrungen mit Buddhismus als Suchthilfe gemacht hatte. Martin fühlte sich von dem Konzept sehr angesprochen. Schon als Jugendlicher hat er Buddhismus praktiziert. Suchtkrank ist er trotzdem geworden. So wie wir alle ein bisschen, sagt er. Zumindest aus buddhistischer Perspektive.
Man könnte es auch so hinstellen, dass der Buddhismus irgendwie alle Leute so ein bisschen in die Suchtecke stellt, weil es halt, es geht ganz viel um Begierden und um weg, also nicht haben wollen, um was wegschieben, was man in der Sucht auch macht.
Also Verdrängung, Betäubung, Streben nach immer neuen, intensiveren Erfahrungen. Alles Phänomene, die wir alle irgendwie aus dem Alltag kennen. Die buddhistische Philosophie identifiziert sie als Ausdrücke des Leidens, das grundsätzlich mit dem Leben als Individuum verbunden ist. Eine besonders intensive und überflüssige Art des Leidens, die es sich besonders lohne zu überwinden, sei die Sucht, sagt Martin. Achtsamkeitsübungen und das Dharma, also die buddhistische Lehre, könnten dabei helfen zu verstehen, wie es überhaupt zu pathologischem Konsum komme. Darum wird in jedem Meeting von Recovery Dharma etwa 20 Minuten lang meditiert.
Du lernst einfach das, was man durch Meditation lernt, also Geduld, Impulsdistanz, wirklich hinschauen, aushalten, fokussieren, Konzentration und so weiter. Diese ganzen Sachen, und die sind alle hochgradig nützlich, wenn man sich mit seiner Sucht anlegen will.
Das funktioniert nicht nur in Selbsthilfegruppen. Eduard Luschers, Psychotherapeut aus Göttingen, arbeitet auch mit Übungen aus dem Buddhismus, um seinen suchtkranken PatientInnen bei der Genesung zu helfen. Dabei stützt er sich auf Methoden der sogenannten essentiellen Psychotherapie. Luschers selbst ist Buddhist, hat aber erst in den vergangenen Jahren aktiv die Verbindung zwischen seiner buddhistischen Praxis und seinem Beruf hergestellt. Das heißt nicht, dass er nun standardmäßig mit allen PatientInnen meditiert. Doch was in der Meditation geübt werden kann, ist für Luschers auch zentrales Element eines Lebens ohne Sucht.
Und wenn Sie eine Meditation machen, sozusagen die Geistesruhe fördern sollen, dann nehmen Sie ein Objekt. Beispielsweise, Sie beobachten den Atem. Sie nehmen wahr, wie Sie einatmen, wie Sie ausatmen. Und dann denken Sie an die Einkaufsliste. Und dann erinnern Sie sich daran, was Sie hier eigentlich machen wollen. Was wollte ich nochmal eigentlich?
Die Erinnerung wird zur Stütze. Im Kleinen beim Meditieren, um zurück zum Atem zu finden. Und im Großen, wenn es darum geht, sich immer wieder daran zu erinnern, warum man nochmal weg von der süchtig machenden Substanz wollte. Nicht etwa Willensstärke, sondern Achtsamkeit in Form von Erinnerung brauche ein Mensch Luschers zufolge, um abstinent zu bleiben. Ganz von der Sucht genesen könne man allerdings meistens nicht, meint Martin von Recovery Dharma. So erlebte er es bei sich selbst und anderen.
Die Tendenzen, die bleiben da, und wenn man die bedient, dann kriegt man richtig Probleme. Aber es ist halt irgendwann halt kein Fulltime-Job mehr, damit umzugehen.
Früher sei er immer derjenige gewesen, der beim Feiern als letztes nach Hause ging oder nach Hause geschickt wurde und der sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konnte. Irgendwann habe er die Filmrisse gar nicht mehr gezählt. Heute arbeitet der Familienvater nicht mehr in Vollzeit an seiner Sucht, sondern als Logistikmanager. Und am Sonntagmorgen kann er bei Recovery Dharma anderen mit seiner Geschichte Kraft geben, wenn er von dem Leben erzählt, das er wieder hat.
Mit Meditation aus der Sucht, ein Beitrag von Milena Reinicke.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Sucht ist unser Thema heute. Genauer, wie verschiedene Religionen mit Abhängigkeit und Drogenkonsum umgehen. Die christlichen Grundlagen des Therapieansatzes der anonymen Alkoholiker wurden ja gerade schon einmal angesprochen, und das durchaus kritisch. Da würde ich gerne weiterfragen. Und zwar, wie das denn aus christlicher Perspektive aussieht mit der Religion und der Sucht. Dazu habe ich mich verabredet mit Simone Bell-Davies. Sie ist katholische Theologin, hat über das Verhältnis von Christentum und Sucht promoviert und an verschiedenen Orten von Suchtberatung gearbeitet. Ich wollte von Simone Bell-Davies zuerst wissen, wie stark der christliche Hintergrund denn ist bei einem der bekanntesten Konzepte der Suchttherapie, den 12 Schritten der anonymen Alkoholiker. Die Abhängige erkennt eigene Machtlosigkeit an und legt Heilung in die Hände einer größeren Macht.
Also erstmal würde ich sagen, Menschen, die zu den AA kommen oder zu anderen Anonymous-Gruppen, das sind in der Regel Menschen, bei denen es um Leben und Tod geht, die mit ihrer Suchtkarriere so weit gekommen sind, dass sie wirklich Angst haben zu sterben. Und denen hilft in der Regel eine solche Gruppe, Und damit würde ich sagen, ist der Ansatz insofern ein guter, weil jedes gerettete Leben ist gut. Ich würde sagen, dass im Konzept der anonymen Alkoholiker, der AA-Gruppen, das Moment der Kapitulation, des Aufgebens, des es geht so nicht mehr weiter für mich, mit dem Motiv der christlichen Umkehr in Verbindung gebracht wird. Insgesamt würde ich sagen, dass die AA-Gruppen durchaus so eine Form von Suchtmittelersatz anbieten, aber damit retten sie Leben. Denn wenn jemand wirklich so schwer suchterkrankt ist, dass die Substanz, die er konsumiert, die sie konsumiert, ja, das Leben raubt, dann ist alles, was ihn davon abhält, das zu tun, erstmal lebensrettend. Und dann muss man gucken, wie es irgendwann weitergeht.
Eine andere Form sind ja Einrichtungen, die eher so an die Erfahrung des Klosterlebens ansetzen. Also Einrichtungen wie Synanon oder die Facenda da Esperanza, die aus dem Kontext des Franziskanerordens kommen, wo abhängige Menschen getrennt nach Männern und Frauen gemeinsam leben, ohne Drogen, ohne Alkohol, Zigaretten, Fernsehen, Internet, mit intensiver Gemeinschaft und Gebet. Kann das funktionieren oder tauscht man da nur ein Abhängigkeitsverhältnis gegen ein anderes?
Also ich würde schon auch hier sagen, dass natürlich das Angebot, das dort gemacht wird, ein Ersatz für das Suchtmittel darstellt. Aber auch da gilt, dieser Ersatz rettet Leben. Und wir haben es in der Regel bei suchterkrankten Menschen mit Menschen zu tun, die absolut tiefe Einsamkeit in ihrem Leben erlebt haben und die auch in ihrer Sucht noch einsamer werden. Ich formuliere es gerne so, dass ich sage, ein Mensch hat im dramatischen Verlauf seiner Suchtkarriere oft erst seine Arbeit, dann seine Wohnung, dann seine Familie verloren und wird womöglich sogar noch anonym bestattet. Das Angebot einer Gemeinschaft, in der man schrittweise wieder lernt, auch mit anderen gemeinsam leben zu können, Vertrauen in sich selbst und in andere zu fassen, das ist ein großes therapeutisches Angebot und solange es Leben rettet, hilft es. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist eine Form von Suchtmittelersatz. Das ist aber in dem Fall ja nicht schlimm, es rettet.
Kennen Sie noch andere Möglichkeiten der Suchtbehandlung, die vielleicht nicht mit diesem Ersatz arbeiten, also wo nicht einfach nur die Substanz gegen einen wie auch immer gearteten Glauben eingetauscht wird?
Also im dramatischen Verlauf einer Suchtkarriere, glaube ich, kommt man in vielen Fällen gar nicht aus ohne einen vorläufigen Ersatz. Ob das jetzt ein religiöses Methadonprogramm ist oder Methadon an sich, es geht ja wirklich erstmal darum, jemanden körperlich auch von diesem Gift wegzubekommen, um die erste Lebensgefahr zu beheben. Und wie es dann weitergeht, ist, glaube ich, in jedem Leben einfach offen. Also ob man wirklich wieder völlig nüchtern wird und auch auf diesen Suchtmittelersatz verzichten kann. Aber erstmal halte ich das für nichts Schlimmes, ne? Eine Ersatzdroge zu nehmen, die eben nicht so schnell tötet wie die ursprüngliche Substanz.
Darf man Gebet überhaupt als Therapiemittel nutzen oder ist das eine unpassende Verzweckung?
Ich würde es mal so sagen. Jeder Mensch, der mal ein Stoßgebet in den Himmel schickt, würde ja dann quasi verzwecken. Und ich glaube, man muss sich immer klar sein, beten hilft nicht in der Art und Weise, wie man es vermuten mag oder ein bisschen naiv denkt, dass es helfen würde. Wenn man das so sieht, dass wir hineingenommen sind in dieselbe Liebe, mit der Gott seinen Sohn Jesus geliebt hat, aber die Naturgesetze dadurch nicht aufgehoben sind, und ich dann sage, ich bete für jemand anderen oder ich bete für mich selber, dann will ich mich eigentlich dieser Liebe versichern. Aber ich darf nicht davon ausgehen, dass Gott eingreift und mir jetzt quasi irgendetwas schenkt, ne? Oder mich vor einer Krankheit bewahrt. Das wäre ja letztlich auch wieder eine zynische Sichtweise von Religion. Warum rettet Gott den einen und den anderen nicht? Also insofern ist Beten keine Therapie in dem Sinne, ich komme dann von meiner Sucht los. Aber es kann natürlich für Menschen eine Unterstützung sein, sich der Liebe Gottes zu vergewissern. Und wohin das einen führen kann, wenn man ja nicht mehr aus der Angst um sich selber herausleben muss, das ist eben, wie gesagt, offen. Aber man dürfte es meiner Meinung nach niemals moralisch instrumentalisieren nach dem Motto, bete du mal mehr, dann geht es dir besser. So rum geht es auf gar keinen Fall.
Nun erwarten heute ja viele Menschen von Religion gar nicht viel und schon gar nicht persönliche Heilung, von Spiritualität allerdings schon. Was halten Sie denn von Deutungen, dass hinter Sucht eigentlich eine Art spirituelle Sehnsucht steckt?
das mit der Sehnsucht, da tue ich mir ein bisschen schwer. Also viele Leute leiten ja auch Sucht von Sehnsucht ab. Es ist nun so, das Wort Sucht kommt vom althochdeutschen Wort Sud und das bedeutet siechen und nicht suchen. Und jemand, der wirklich schwer suchterkrankt ist und siecht, der hat den Tod vor Augen und weniger so etwas spirituell Verklärtes wie Sehnsucht. Mir ist sympathischer, statt von Sehnsucht zu sprechen, eine Formulierung, die kenne ich seit etwa 25 Jahren. Und zwar gab es das Landesprogramm des Landes NRW gegen Sucht. Das ist aus dem Ende der 90er Jahre. Und dort gibt es einen Satz, der lautet: Jede Sucht hat eine Geschichte. Und diese Geschichte beginnt nicht mit der Einnahme des Suchtmittels und endet nicht mit dem Absetzen des Suchtmittels. Damit ist gemeint, dass Menschen tatsächlich eine Geschichte haben, die natürlich auch mit Sehnsüchten zu tun haben kann, die oft mit Mangelerfahrungen, mit Noterfahrungen, mit Leiterfahrungen, mit Traumata zu tun hat, mit sozialen Notlagen. Und diese Geschichten sind Teil der Suchtgeschichte. Und die werden nicht gelöst durch das Suchtmittel und die hören auch nicht auf dadurch, dass man mit dem Suchtmittel aufhört, sondern die Auseinandersetzung darum, die Frage, wie ich mein Leben gut gestalte, die geht weiter. Und natürlich kann man immer auch sagen, da steckt eine Sehnsucht nach gelingendem Leben drin. Aber wie gesagt, ich finde den Sehnsuchtsbegriff bisweilen etwas und auch spirituelle Sehnsucht etwas verharmlosend.
Sucht ist wahrscheinlich überall und süchtige Menschen eben auch, sind auch Teil von religiösen Gemeinschaften. Nehmen das die Gemeinschaften, also zum Beispiel die Kirchengemeinden, überhaupt ernst genug?
Also ich bin nun keine Gemeindeexpertin. Ich glaube aber, dass wir gerade auch im katholischen oder in den verfassten Kirchen natürlich eine jahrhundertealte Arbeitsteilung haben zwischen Gemeinde und ihrer Caritas. Und die Arbeitsteilung ist nicht immer heilsam und gut. Dadurch werden quasi Problemlagen herausprojiziert aus der Gemeinde. Damit meine ich so etwas wie, dafür haben wir ja unsere Caritas. Also es gibt Projekte für, ich sage das jetzt ein bisschen karikierend, ne, aber um es also deutlich zu machen, für die armen Obdachlosen, für die Armen, für die wir sammeln müssen, für die armen Suchterkrankten. Das ist eine durchaus diakonische Perspektive, also für die anderen da zu sein. Das Gefährliche daran ist aber, dass man die Armen, die Kranken, die psychisch Kranken, die Suchterkrankten in den eigenen Reihen übersieht und faktisch ausschließt, weil das sind ja immer die anderen. Und ich halte das durchaus für eine anhaltende Krux bürgerlicher Religion, auch wenn sie noch so diakonisch daherkommt. Dann sind eben immer nur die anderen, die denen geholfen werden muss und man schließt sie quasi in den eigenen Reihen aus.
Wenn Sie es kurz sagen müssten, ist Religion eher Ressource oder eher Hindernis, wenn es um Sucht geht? Also hilft Gott gegen Sucht?
Also bestimmte Formen von Religion, die rigide daherkommen oder in denen man nicht schwach sein darf, die sind sicher keine Ressource. Religion, christliche Religion, gefasst als unbedingte Zusage Gottes, in jeder Situation unseres Lebens an unserer Seite zu sein, dass wir dafür nichts leisten müssen, kann eine Ressource sein. Für alles im Leben, nicht nur für eine Suchterkrankung. Ja, und zu der Frage, hilft Gott gegen Sucht, sage ich, Gott fängt nie erst da an, wo die Sucht aufhört, sonst ist es nicht Gott.
Beten kann helfen, aber Wunderglaube ist keine Basis für Suchttherapie. Das war die Theologin und Seelsorgerin Simone Bell-Davies. Sucht ist etwas, was in den Religionen als etwas gesehen wird, was man überwinden sollte oder das zumindest versuchen. Rausch? Da ist die Lage nicht so eindeutig. Vor allem das Rausch und eben auch Suchtmittel Alkohol hat seine Spuren auch in religiösen Traditionen hinterlassen. Gerd Brendel berichtet.
Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg.
Am Anfang war der Wein. Am Anfang der neuen Geschichte Gottes mit den Menschen, die nach der Sintflut beginnt. Mit Noah als Stammvater. Der Weinstock, ein Geschenk Gottes, das allerdings auch Gefahren birgt, wie Noah am eigenen Leib erfährt.
Und da er von dem Wein trank, ward er trunken.
Noah, der Erste in einer Reihe selbstvergessener, berauschter Trinker. Jede Religion kennt sie. In der Welt der Tora allerdings gehört der Wein zur Schöpfung. In Maßen bleibt er eine gute Gabe Gottes für die Menschen und für das auserwählte Volk der Israeliten. Für den Wein, wie für die ganze Schöpfung gilt, das, was Rabbi Rothschild die jüdische Norm nennt.
In Judentum fast alles ist erlaubt, wenn man das kontrolliert genießt. Okay? Essen, also sogar Fleisch verzehren, muss kontrolliert sein von einer gewissen Art von Schlachten, einer gewissen Tierart. Und, Sex darf man genießen, aber innerhalb der Ehe und Kinder zu zeugen und so. Wein darf man natürlich trinken, aber man soll einen Segensspruch sagen und dankbar sein. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen.
Gelobt seist du, Herr der Welt. Du hast die Frucht der Weinreben geschaffen.
Es gibt verschiedene Gebote und Verbote in der Bibel, nicht nur für Juden. Und dann kommt die Frage, welche sind die schwierigsten? Und die schwierigsten sind die, die sagen, du sollst fröhlich sein. Ja? Du sollst fröhlich sein. Was macht er? Das geht um die Emotionen, geht um die Laune. Das kann ich nicht so einfach switch on, switch off, okay? Don't worry, be happy. Das ist schwierig. Und eine Antwort wäre ein Rausch. Alkoholrausch.
Dazu rät die jüdische Tradition besonders beim Purimfest.
Weil Purim ist eine Feier, eine Karnevalfeier, das feiert, dass wir überlebt haben gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Das ganze Reich von damaligen König Ahasverosch war vorbereitet, alle Juden auszulöschen. Okay, und dann die Sache wendet sich und die Juden überleben und wir sind froh.
Angesichts einer solch glücklichen Fügung kann man es mit dem Feiern schon mal übertreiben.
Es gibt in den Tau deiner Geschichte zwei Rabbiner treffen am Purim, sie saufen zu viel, eine tötet die andere. Am nächsten Morgen bereut es furchtbar, was kann ich tun? Er betet Gott an, oh, tun Sie bitte. Und der Verstorbene kommt wieder zum Leben. Große Erleichterung. Nächstes Jahr, der erste Rabbiner ladet den zweiten wieder rein zum Purim und er sagt, danke, aber nein, man kann nicht immer vertrauen an solche Wunder.
Letzte Frage an Rabbi Rothschild. An welchen Rausch kann er sich erinnern? Das war vor ein paar Jahren in seiner englischen Heimat auf einem Gemeindeausflug.
Und wir sollten die Gemeindeleute zum Tanzen bringen. Na, wie bringt man mittelalterliche, so, bürgerliche, nette, nicht ganz gesunde Menschen zum Tanzen? Das vorher machen wir eine kosher Wine-Tasting. Und es war sehr erfolgreich, außer dass nach einer sehr fröhlichen Stunde oder so, die Leute konnten sowieso nicht mehr tanzen.
Auch von einem anderen Quasi-Kollegen von Rabbi Rothschild und den beiden Rabbinern aus dem Talmud werden Wundergeschichten erzählt, die sich an Festtagen zugetragen haben sollen. Die Rede ist von Jesus. Im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums verwandelt Christus auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein. In eine andere Weingeschichte wird bis heute Sonntag für Sonntag während der katholischen Messe und den evangelischen Gottesdiensten erinnert, der Theologe Bernhard Ude.
In das Christentum kommt er eben durch dieses sogenannte Pessachmahl, also das letzte Abendmahl, wie man sagt. Dort wird Brot und Wein gereicht.
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Heißt es im Matthäusevangelium. Das Pessachfest, das die Rettung der Israeliten aus Ägypten feiert, mit bestimmten Speisen und vier Bechern Wein, wird hier zum christlichen Ritual.
Nun setzt der Überlieferung nach Christus sein Blut dem Wein gleich. Warum jetzt Wein und Blut?
Fragt der katholische Theologe Bernhard Ude.
Weil beides Leben heißt und belebend ist. Und bei Paulus findet sich ja also immer wieder Christus, der den Tod besiegt hat. Insofern ist der Wein ein Zeichen für die Überwindung der Endlichkeit und des Todes auch.
Ich bin der rechte Weinstock,
sagt Jesus von sich selbst im Johannesevangelium. Dabei ist das Abendmahl, das Sonntag für Sonntag in den Kirchen gefeiert wird, eine Art Generalprobe für das große himmlische Hochzeitsmahl, von dem das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium erzählen. Am Ende aller Zeiten ein nicht enden wollendes Fest. Diese Vorstellung existiert auch im Judentum. Und ein ganz ähnliches Bild findet sich auch im Islam. In der 47. Sure des Korans wird das Paradies so beschrieben.
So seht das Bild des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ist. In diesem fließen Ströme von Wasser, das nie verdirbt. Ströme von Milch, deren Geschmack sich nie ändert. Ströme von Wein, lieblich für die Trinkenden.
Für die trinkenden Gottesfürchtigen im Paradies, wohlgemerkt. Für die frommen Muslime in dieser Welt gelten, was Alkohol betrifft, die strengsten Regeln im Vergleich zu ihren jüdischen und christlichen Geschwistern. Außer in der Paradiesbeschreibung werden Alkohol bzw. die Folgen des Alkoholkonsums an drei Stellen im Koran erwähnt, erklärt die islamische Theologin Hamide Mugagegi.
Erste Stelle sagt, wenn ihr berauscht seid, sollt ihr nicht euch dem Gebet nähern. Dann an zweiter Stelle heißt es, in Alkohol gibt es Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind aber überwiegend. Und dann an der dritten Stelle kommt es ist besser, wenn ihr euch von Alkohol fernhaltet.
Am Ende steht ein Alkoholverbot, das je nach Zeit und Ort pragmatisch gehandhabt wurde und wird. Aber das ist nur die eine Seite. Zwischen dem Alkoholverbot im Alltag und dem Wein, Sharab, im Paradies, stehen die Mystiker, die Sufis, die in ihren Versen einen ganz besonderen Sharab besingen. Wie Maulana Jalaluddin Rumi im 13. Jahrhundert.
Der Rohe Talab Orel und Divane Yekis, der Schive Esch, Chish und Bigane Yekis.
Auf dem Weg zu Gott sind der Weise und der Verrückte einander gleich. In der Liebe sind der Nahe und der Ferne gleich. Wer von diesem Wein kostet, in dessen Glauben gibt es keinen Unterschied zwischen der Kaaba und dem Götzentempel.
Diese Erfahrung mit Gott machen und sich selbst vergessen, das ist dann eben eine positive Rauschzustand.
Ob Rumi und die anderen Mystiker den Rausch, den sie in ihren Gedichten beschreiben, als begeisterte Trinker selbst erfahren haben? Sie selbst hat in ihrem Leben noch nie Alkohol getrunken, aber berauscht war auch sie schon.
In dem Sinne, dass ich gesagt habe, da spüre ich Gott auf eine Art und Weise, die ich täglich nicht tue.
Von Noah, dem ersten Weinbauer, bis zum Paradies. In allen drei monotheistischen Religionen existieren Geschichten, Gleichnisse und Regeln zu Alkohol, Wein und Rausch. Und am Ende? Am Ende träumen fromme Juden, Christinnen, Christen und Muslime, Muslima in ihren Texten von einem utopischen Ort, einem Paradies, in dem laut Koran Ströme von Wein fließen, einem großen Hochzeitsmahl, wie ein nicht enden wollender Gemeindeausflug mit koscherer Weinprobe, mit einem Unterschied zum Alkoholkonsum, wie wir ihn kennen. Vom Wein im Paradies bekommt niemand einen schweren Kopf. Der ewige Rausch am Ende der Welt kennt keinen Kater.
Die Religion und der Alkohol. Ein offeneres Verhältnis, als man das auf den ersten Blick meinen könnte. Wir wiederholten einen Beitrag von Gerd Brendel. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.